bei diesem ganzen Thema Verkehrswende, es geht darum, bestehende Verhältnisse zu verändern. Und das erreicht man nur, indem man den aktuellen Zustand problematisiert. Dass alle 17 Minuten ein Kind im Straßenverkehr verletzt wird, dass jeden Tag 7 bis 8 Menschen im Verkehr getötet werden, dass so viele Menschen davon abgehalten werden, ihre Mobilität frei zu entscheiden. Das heißt immer, wir haben Wahlfreiheit. Nein, wo es keinen Fahrradweg gibt, da fahre ich einfach nicht Fahrrad. So wie damals in den Niederlanden. Das begann mit radikalen Aktivisten, aber die hatten das Argument zur Hand, und damit es wirklich ausgestrahlt ist auf die gesamte Gesellschaft.
Inside Outdoor. Der VD-Podcast ohne Blabla.
Willkommen zu einer neuen Folge von Inside Outdoor, der VD-Podcast ohne Blabla. Heute spreche ich mit dem Journalisten, Radreisenden und Fahrradaktivisten Ingvar Perovanovic. Gemeinsam tauchen wir ein in die Welt der fahrradfreundlichsten Städte Europas, sprechen über seine beeindruckenden Radreisen und darüber, wie eine echte Verkehrswende gelingen kann. Hallo Ingvar, schön, dass du da bist. Stell dich doch bitte kurz vor, wer bist du und was machst du so?
Mein Name ist Ingvar Perovanovic, ich bin freier Journalist seit einigen Jahren, begeisterter Radreisender, Fernreisender und ja, vielleicht neuerdings angehender Filmemacher, wenn ich das so mal in aller Bescheidenheit sagen darf, weil ja, ich habe einen Reisefilm gemacht letztes Jahr über meine Fahrradreise nach Baku und gerade bin ich zurückgekommen von einer neuen Fahrradreise, über die wir ja gleich sprechen werden, und mache daraus einen neuen Film und möchte mich diesem Thema auch in Zukunft widmen, weil ich so viel Spaß daran gewonnen habe und gemerkt habe, wie toll man Geschichten einfach ja über Film erzählen kann. Ansonsten, ja, kennen mich vielleicht Leute über Social Media, da teile ich meine Arbeit sehr gewissenhaft, aber auch mit einer gewissen Begeisterung, weil ich da einfach auch gemerkt habe, kann ich sehr viele Leute erreichen. Bin mit vielen Vorträgen im Land mittlerweile unterwegs, jede Woche in ganz Deutschland oder jetzt auch Schweiz, Österreich, halte Vorträge über fahrradgerechte Städte, Verkehrswende, Klimakrise, alles so in diesem Nachhaltigkeitsspektrum und schreibe ein Buch. Also bin in diesem Verkehrsthema, bin da sehr involviert, gerade Fahrradthemen, aber mich interessiert auch alles, also Klimawandel, große Transformation, aber die meisten werden mich wahrscheinlich mit dem Fahrradthema in Verbindung sehen.
Du hast vorhin gesagt, du bist letztes Jahr nach Aserbaidschan geradelt zur Klimakonferenz. Wie lange warst du da unterwegs?
4 Monate insgesamt, also ich bin nach guten drei Monaten dort angekommen, dann ging die Konferenz ja, 2 Wochen war ich vor Ort und dann noch eine 10 Tage Rückreise, also so insgesamt 4 Monate ungefähr, ja, 5000 Kilometer und war die bislang längste Fahrradreise in meinem Leben, aber natürlich auch die abenteuerlichste, also sehr abwechslungsreich. Glück gehabt oder halt kein Pech gehabt, kein Unfall, kein Platten sogar, bin da durch wunderbare Länder durchgekommen, allein gut 1,5 Monate durch die Türkei, ein Land, was ich richtig gut kennenlernen konnte und ja, sehr abenteuerlich, weil es dann auch sehr kalt wurde. Die Klimakonferenz war ja Mitte November ging das los, da hatte ich plötzlich Minusgrade in Ostanatolien, -5 Grad und Schneetreiben und Klette, also ja, das war eine ganz abenteuerliche Reise, aber von der zehre ich heute noch.
War das deine erste Abenteuer-Radreise?
Also wie gesagt, es war die längste, aber ich bin tatsächlich mit 15 von Freiburg, wo ich aufgewachsen bin, ans Mittelmeer gefahren. Also einmal schön so ja über die Alpen und dann Frankreich runter bis ans Mittelmeer und wieder zurück. Das war mit 15, das war mein allererster Urlaub ohne Eltern, also auch so ein richtiger, ja so ein Emanzipationsprozess. Bin ich mit 2 Freunden losgefahren, am Ende mit einem am Mittelmeer gelandet, der andere musste umdrehen. Und ja, das war so für mich auch so ein Erweckungserlebnis, wie wunderbar das Fahrradreisen einfach sein kann, weil ja, wir waren relativ naiv, 15 Jahre, sind einfach drauf losgefahren, haben einfach abends Leute gefragt, ob wir in ihrem Garten zelten dürfen. Das würde ich jetzt so heute auch nicht mehr machen, aber so 2 15-Jährigen, den vertraut man, ne? Die sind irgendwie nett und den hilft man auch gerne und haben da auch ganz tolle Begegnungen gehabt. Und ja, seitdem habe ich das Fahrrad nicht nur als Verkehrsmittel für Verkehrswende-Themen, sondern auch einfach als ja Reisemöglichkeit, so in mein Herz geschlossen und versuche, also ich bin natürlich jeden Tag mit dem Fahrrad unterwegs, aber versuche zumindest einmal im Jahr eine längere Tour zu machen.
Hast du auch schon kurz angesprochen, diesen Sommer in Mitteleuropa unterwegs, auch mit Radtaschen, Zelt, Schlafsack, Matte und Co. Und hast aber gezielt auch Städte aufgesucht. Was war denn die Idee hinter der letzten Reise?
Die Reise nach Baku stand so, eigentlich hatte ich die auch schon so geplant, dass ich, da ich ja eben zu Verkehrsthemen schreibe, ich könnte doch von unterwegs zu von Positivbeispielen der Verkehrswende berichten. Da muss man sagen, wenn du Richtung Baku fährst, also Richtung Südosten, das ist so ein bisschen die falsche Himmelsrichtung dafür, weil die Länder, durch die du kommst, Balkan, Türkei, Georgien, Aserbaidschan, sind sehr, sehr autozentriert. Also da sammelt man vielleicht oder man findet eher Gründe, warum eine Verkehrswende umso wichtiger ist. Und deshalb dachte ich, wenn ich, als ich dann von der Reise zurückgekommen bin und ich habe diesen Film gemacht, der so ganz schön seinen Weg durch Deutschland dann auch gefunden hat, ich könnte doch auch einen neuen Film machen, wo ich meine Arbeit, über die ich da tagtäglich schreibe und jetzt Vorträge halte und so, wo ich einfach meine Arbeit oder das Thema meiner Arbeit auch in filmischer Form darstelle. Und dann dachte ich, ja, ich fahre gern Fahrrad. Ich könnte doch in die schönsten Fahrradstädte Europas fahren und das habe ich dann gemacht. Wieder von Freiburg bin ich losgefahren und bin erst nach Paris, dann ins belgische Gent, dann in die Niederlande, das darf natürlich nicht fehlen, ne? Nach Utrecht, Amsterdam, Groningen, meine alte Studienstadt und dann nach Hamburg und dann nach Kopenhagen hoch. Also war ich 2 Monate unterwegs und diesmal stand im Fokus wirklich, wie du es gesagt hast, die Städte und auch einfach dieses Filmprojekt. Also von der Reise nach Baku, das war in allererster Linie eine Fahrradreise, von der so zufällig ein Film entstanden ist. Diese Reise jetzt, da ging es um das Filmprojekt und ich bin halt dafür Fahrrad gefahren, also ein bisschen die Prioritäten getauscht. Und ja, da bin ich Mitte Juli wieder zurückgekommen und bin gerade am Filmschnitt und habe ganz tolle Bilder mitgebracht, habe mit spannenden Menschen auch in den Städten sprechen können, Politikern, zum Beispiel dem Verkehrssenator von Hamburg, und werde diese Interviews auch in den Film integrieren und einfach so eine schöne Geschichte des Gelingens erzählen, wie diese Städte denn die Verkehrswende geschafft haben.
Was zeichnet denn die jeweiligen Städte so in aller Kürze aus, dass sie fahrradfreundlicher sind als viele andere Städte, ohne jetzt vielleicht einen kompletten Film vorwegzunehmen, aber das klingt ja total spannend, weil es unterschiedliche Länder sind, unterschiedliche Größen der Städte und Co. Gibt es da verbindende Elemente? Gibt es komplett unterschiedliche Ansätze?
Ja, also jede Stadt ist anders. Jede Stadt bringt eigene Voraussetzungen mit, die sich auch nicht so leicht kopieren lassen. Aber wenn wir auf die Gemeinsamkeit gucken, was macht denn eine gute Fahrradstadt aus und was habe ich gesehen in den Städten? Es ist einfach, es wird einem sehr leicht gemacht, mit dem Fahrrad von A nach B zu kommen. Und wie gelingt das? Einfach durch breite, sichere, einladende, auch visuell schöne Fahrradwege. Das hat Paris ganz schön geschafft. Relativ pragmatisch haben sie einfach dem Auto in den letzten Jahren sehr viel Platz weggenommen und dem Fahrrad gewidmet. Das heißt, du hast zum Teil sehr, sehr breite Radwege, wo sich gerne Fahrrad fahren lässt. Paris ist aber gerade noch so in der Mache. Das heißt, es ist auch ein bisschen chaotisch. Manchmal ist es auch so Trial and Error. Man versucht was aus, merkt, okay, so funktioniert's nicht. Lass es doch anders machen. Und wie das halt so wirklich in Perfektion gelingt, das hast du in den gesamten niederländischen Städten. Also meine absolute Lieblingsstadt ist ja Utrecht, wo sie enorm breite Radwege zum Teil haben, wo du einfach auch wirklich, und das ist ein weiterer wichtiger Punkt, eine flächendeckende Infrastruktur einfach hast. Das zeichnet auch alle Fahrradstädte aus. Also du wirst nicht einfach im Stich gelassen, der Fahrradweg hört nicht einfach im Nirgendwo auf, sondern wirklich, wo immer du auch losfährst, bis zu deinem Endpunkt hast du in der Regel eine zusammenhängende Fahrradinfrastruktur, die dich nicht im Stich lässt, die dich immer auch schützt vor anderen Verkehrsteilnehmern, die dir immer das Gefühl gibt, dass du gewollt und gewertschätzt wirst, ne, weil wir alle profitieren von mehr Radverkehr in den Städten, weil dann ist es leiser, dann ist es einfach entspannter, ist es sicherer. Und ja, das ist vielleicht die Gemeinsamkeit dieser Städte. Du fährst gerne mit dem Fahrrad von A nach B, musst nicht daran denken, wie weiche ich am besten im Autoverkehr aus, weil einfach überall ein Fahrradweg ist. Und du musst auch nicht daran denken, sieht mich der LKW jetzt beim Abbiegen, weil die Kreuzungen so gestaltet sind, dass es erst gar nicht zu Abbiegeunfällen kommen kann. Also ja, einfach eine Stadt, in der man gut und gerne mit dem Fahrrad fährt. Und das hat diese ganzen Städte, die ich besucht habe, das haben sie gemeinsam.
Ich habe gesehen, es gibt teilweise Fahrradparkhäuser. Es gibt, glaube ich, wunderschöne Brücken, die speziell für Fahrradwege sind. Da hast du, glaube ich, habe ich auch bei dir auf Instagram schon erste Ausschnitte gesehen aus deinem neuen Filmprojekt von Kopenhagen. Was gibt es denn generell noch wichtige infrastrukturelle Aspekte beim Thema Fahrradfreundlichkeit in Städten?
Also zum Thema gut und gerne mit dem Fahrrad fahren, gehört natürlich dazu, dass ich keine Angst haben muss, wenn ich das Fahrrad am Zielort abstelle, dass es eventuell geklaut wird. Ne? Und das ist ja, das merke ich hier in Deutschland so oft, dass du an wichtigen Punkten, ich nehme mal den Berliner Hauptbahnhof, hast du keine gute Abstellinfrastruktur für das Fahrrad. Das heißt, du traust dich gar nicht, dort dein E-Bike oder dein tolles Trekkingrad oder Cityrad dort abzustellen, was paar tausend Euro wert hat. Das heißt, du verzichtest entweder komplett und fährst halt mit Auto oder Bahn oder du nimmst halt ein schlechtes Fahrrad, was auch im Notfall geklaut werden könnte, wo es nicht so schmerzhaft wäre. Aber dann macht ja das Fahrradfahren nicht so Spaß. Das heißt, ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass du wirklich sichere, du hast ja schon gesagt mit den Fahrradparkhäusern, sichere Abstellanlagen hast an wichtigen Punkten. Eigentlich aus meiner Sicht an ganz, ganz vielen Orten, also an jeder Bushaltestelle, an jeder Bahnhaltestelle müssten eigentlich so abschließbare Fahrradboxen möglich sein oder auch kameraüberwachte Abstellplätze. Und das ist auch wieder hier, das sind die Niederlande wirklich, zeigen, wie die Best-Practice-Beispiele aussehen. Da hast du gerade an den Hauptstationen, also am Hauptbahnhof, hast du in Utrecht, steht das größte Fahrradparkhaus der Welt mit 12.500 Fahrradabstellplätzen auf 3 Etagen, da kann dein Fahrrad nicht geklaut werden. Das ist im Grunde unmöglich. Und wenn du dieses Angebot hast, dann fährst du einfach sehr gerne, und das hast du in den Niederlanden, so viele Menschen fahren jeden Morgen mit dem Fahrrad von zu Hause zur Bahnstation, parken ihr Fahrrad dort ab und fahren dann mit dem Bahn, mit dem Zug irgendwo halt, wo sie halt hin müssen. Und dort, wo sie ankommen, sagen wir, sie fahren jetzt von Utrecht nach Amsterdam, und dort können sie sich ein Leihrad nehmen und fahren von dort direkt zu ihrer Arbeitsstelle, weil sehr viele Menschen pendeln von Utrecht nach Amsterdam und umgekehrt. Und sowas brauchst du. Du brauchst einfach ein durchdachtes System.
Das klingt ja, als würde der Wandel der Infrastruktur, Städteplanung, Städtebau etc. vermutlich eine ganze Weile dauern. Wann hatten die Städte, die jetzt schon recht gut funktionieren, damit begonnen, auf das Fahrrad zu setzen? Wie lange ist das etwa her?
In den Niederlanden seit Mitte der 70er Jahre, jetzt lass mal rechnen, ist grob geschätzt 50 Jahre oder noch länger, dort haben sie angefangen. Ausgelöst durch Massenproteste, tatsächlich bislang in der Geschichte des Landes die größten Proteste. Auslöser war, dass halt durch die Massenmotorisierung sind unglaublich viele Menschen plötzlich im Verkehr gestorben, darunter sehr viele Kinder. 1973 400 Kinder, das ist für die Niederlande mit einer relativ geringen Bevölkerung im Vergleich zu Deutschland unglaublich viel. Ich glaube, auf Deutschland umgerechnet wären das 3000 Kinder jedes Jahr. Das ist unglaublich viel. Und plötzlich, ja, es gab einen weiteren Unfall dort. Ein Kind von einem Journalisten, eine Tochter, 6-jährige Tochter vom Journalisten ist getötet worden. Und der hat dann diese Bewegung Stopp den Kindermord ins Leben gerufen, indem er einfach einen Artikel darüber geschrieben hat, über ja die täglichen Opfer des Straßenverkehrs. Daraus hat sich eine gesamte Bewegung gegründet und ja, so ähnlich wie Fridays for Future im Grunde, wo plötzlich aus allen Ecken der Gesellschaft sich Leute für dieses Thema engagieren. Und so war das in den Niederlanden mit der Verkehrswende. Das heißt, Mitte der 70er Jahre wurden die ersten sicheren Radwege gebaut, die ersten sicheren Kreuzungen und so. Und dann ist das wirklich ein jahrzehntelanger Prozess gewesen, der bis heute anhält. Die Niederlande sind noch auch nicht das jetzt am Ende das Paradies, wo alle super schön Fahrrad fahren. Ne? Da ist ständig ist was in Bewegung, man möchte jetzt mehr für Fußgänger machen. Aber die Städte sind halt in einem ganz anderen Zustand als deutsche Städte. Es ist so viel leichter, dort Fahrrad zu fahren. Aber ja, jahrzehntelanger Prozess. Deshalb ist ja Paris so spannend, weil dort hat es nicht Jahrzehnte gedauert, sondern ja, langsam ging es los, Anfang der 2000er, aber so richtig Schwung hat das Ganze mit Anne Hidalgo, der Bürgermeisterin, bekommen, die 2014 dort an die Macht kam und seitdem wirklich in einem für Verkehrswendeverhältnisse wirklich rasantem Tempo diese Stadt umgebaut hat, auch andere Stadtentwicklungsprojekte vorangetrieben hat, wie Entsiegelung, Begrünung, jetzt Schwimmen in der Seine. Ich denke, wir alle haben vielleicht die Bilder gesehen. Also, was in Paris passiert, ist nicht nur unbedingt beeindruckend, was passiert, sondern vor allem in was für einer Geschwindigkeit wie das gerade umgesetzt wird. Da können wir uns wirklich eine Scheibe ja abschneiden.
Wo stehen wir denn derzeit in Deutschland?
Ich muss sagen, Deutschland steht nicht so schlecht da. Ich habe ja jetzt schon sehr viele Länder mit dem Fahrrad bereist. Man muss ein bisschen differenzieren, aber ich werde mal ein Ranking aufstellen. Nummer 1, auf jeden Fall die Niederlande, mit Abstand, was Fahrradfreundlichkeit angeht. Nummer 2 kommt Belgien, aber nur der flämische Teil, also der niederländisch geprägte Teil, der französisch geprägte Teil, Wallonien, weniger stark. Das heißt Nummer 2 Belgien, zur Hälfte. Nummer 3 würde ich dann auf Dänemark nehmen. Dann kommt aber auch schon Deutschland. Also wir sind in Deutschland nicht so schlecht. Deutschland ist besonders sehr gut in der ländlichen Fahrradinfrastruktur im Sinne von Fahrradreisen oder so. Also die Fahrradbeschilderung ist zumindest in Süddeutschland, wo ich jetzt wohne. Ich weiß, dass es im Osten von Deutschland zum Teil nicht so gut ist. Aber Norddeutschland, Süddeutschland, wir haben wirklich Bayern, Baden-Württemberg, eine wunderbare Fahrradinfrastruktur so übers Land, ne? Also über die Landwirtschaftswege und so. Ich bin ja bei meiner Reise nach Baku hier in Freiburg losgefahren und im Grunde ja durch ganz Baden-Württemberg. Ich war auch schon in Bayern unterwegs. Du kannst im Grunde fast überall auf ja vom Autoverkehr getrennten Straßen unterwegs sein. Sobald du dann aber in eine Stadt kommst, da beginnen dann halt wirklich die Probleme. Da hängt Deutschland hinterher. Aber ja, so im europäischen Vergleich wahrscheinlich 4., 5. Platz. Aber ich denke immer, lass uns doch nicht vergleichen, lass uns doch einfach am Potenzial messen, was möglich ist. Und vielleicht ja vergleichen mit den Niederlanden, dem Goldstandard, was Radwege angeht. Und sehe ich noch unglaublich viel Potenzial. Und ja, die Beharrungskräfte sind in Deutschland sehr stark. Wir sind ein Land, was sehr stark mit dem Auto emotional verbunden ist, sowohl große Teile der Gesellschaft als auch der Politik. Und da so ein bisschen das Auto aus den Köpfen zu bekommen und ein bisschen ja auch die Fantasie und die ja, Lust der Menschen zu wecken für eine Veränderung im Stadtbild, da müssen wir alle gemeinsam dran arbeiten. Aber ja, Deutschland ist auf einem guten Weg. Es dauert langsam, es ist zu langsam für aktivistische Ungeduld und das Ganze. Aber wir sind auf dem Weg, es passiert was. Es gibt selten Rückschritte in Berlin, ein bisschen, aber an sich geht es in die richtige Richtung. Und das ist auch wirklich so, was mir Hoffnung macht.
Was denkst du, was bräuchte es denn aktuell für Impulse aus der Politik, damit wir jetzt da noch weiterkommen, auch in den Städten?
Ja, also es kommt ein bisschen drauf an, welche Ebene, ne? Weil Verkehrswende wird auf allen Ebenen gestaltet. Die wichtigste Ebene ist die lokale Ebene, aber die lokale Ebene wird durchaus ausgebremst durch Gesetze, die auf Bundesebene entschieden werden. Da kann ich mal zwei Beispiele nennen. Das eine ist Tempolimits, also die Regelgeschwindigkeit innerorts ist immer noch 50. Das heißt, alles, was davon abweicht, muss sich erstmal rechtfertigen und ist erstmal verboten. Und kann nur aus Gründen des Lärmschutzes, der Sicherheit und Luftreinhaltung erfolgen. Wenn, da braucht es aber, da kann man nicht so Pi mal Daumen sagen, ja, hier Luftreinhaltung, lass mal Tempo 30 machen. Du musst da wirklich mit einem Luftmesser hingehen und irgendwelche Stickstoffdioxid-Konzentrationen messen. Also das muss wirklich auf wissenschaftlicher Grundlage erfolgen. Und sobald das eben erreicht wurde, das Ziel, müssen die Tempolimits auch wieder abgeschafft werden. Was ein bisschen eine Absurdität ist, ne? Weil wenn ich aufhöre zu rauchen und dadurch den Krebs verhindere, ist es ja keine Rechtfertigung, wieder anfangen zu rauchen. Ne? Also es ist ein bisschen komisch, das deutsche Rechtssystem dort. Aber deshalb ist es eigentlich so wichtig, dass von der Bundesebene mein präferiertes Ziel wäre natürlich, dass die Bundesebene sagt, der neue Standard ist 30 und alles, was davon abweicht, nach oben, sei es, weil wir vielleicht eine gute, ausgebaute Bundesstraße in der Stadt haben, dann kann man ja Tempo 50 einführen. Ne? Also, dass 30 die Regel ist und Tempo 50 die Ausnahme, die sich vor Gericht rechtfertigen muss im Falle. Das geschieht aber nicht, obwohl es auch eine ganz tolle Initiative mal gab, Lebenswerte Städte, die sich dafür eingesetzt hat, dass der Bund nicht Tempo 30 entscheidet, sondern dass er den Kommunen einfach die Freiheit gibt, darüber zu entscheiden. Also, dass man es wieder in die Gesetzgebungskompetenz der Länder oder Kommunen, also auf eine untere Ebene bringt. Das ist aber so nicht erreicht worden. Es gibt Verbesserungen, den Kommunen wird es leichter gemacht, aber es muss jede Maßnahme zu Tempo 30 muss ich noch rechtfertigen. Warum Tempo 30 besser ist als 50, ich denke, das hat jeder im Gefühl, einfach je langsamer Autos fahren, desto weniger schlimm sind Verkehrsunfälle. Das ist einfach so. Und desto flüssiger fließt auch der Verkehr, das wissen auch viele nicht. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist Fahrradwegebau. Das ist ein bisschen das Gleiche. Es ist nicht einfach erlaubt, einen sicheren, getrennten Fahrradweg zu bauen, weil sich jede Veränderung der Straße auch rechtfertigen muss. Darüber ist es notwendig. Und wenn erachtet wird, dass dem Autoverkehr zu viel Freiheiten genommen werden oder der Verkehr dadurch behindert wird, im Sinne, dass es halt mehr Staus gibt, was am Anfang natürlich normal ist, dann darf ein gesicherer Radweg nicht gebaut werden. Und das ist vollkommener Schwachsinn. Das heißt, Du musst als Gemeinde erstmal nachweisen, dass hier überhaupt genug Fahrradfahrer fahren oder in Zukunft Fahrradfahrer fahren werden, damit sich dieser sichere Radweg lohnt. Da hat Cem Özdemir mir mal den zugespitzten Vergleich gebracht. Naja, das ist so sinnvoll, wie wenn ich, um eine Bahnstrecke zu bauen, erstmal nachweisen muss, dass dort überhaupt Züge fahren. Ne? Also von nichts kommt auch nichts. Und genauso ist es im Radverkehr. In der Verkehrsforschung ist lange bekannt, dass man Radwege, wenn man Radwege baut, dann kommen die Radfahrer auch. Ne? Also angebotsorientierte Verkehrsplanung, wenn du musst das Angebot schaffen und dann kommt auch die Nachfrage danach. Und das sind so zwei Dinge vom Bund, also Tempolimit und Ausbau der Radwege, wo man einfach sagen muss, lass die Leute vor Ort doch selber entscheiden. Und das passiert einfach nicht aus Gründen, die man ideologisch beschreiben muss, ne, aus Gründen, die einfach dem Autoverkehr so viel Vorrang einräumen. Und da wirklich einen Mentalitätswechsel mal hinzubekommen, den sehe ich jetzt in der aktuellen Regierung nicht, aber wer weiß, vielleicht nächste kann das kommen. Ja, das muss auf jeden Fall in die Richtung folgen, weil sonst werden der Verkehrswende auf lokaler Ebene so viele unnötige Steine in den Weg gelegt. Man könnte sie so viel so schneller machen, beschleunigen, wenn einfach die Bundesebene da ein bisschen mehr mitziehen würde.
Was könnte VD machen? Was könnten wir machen, um das zu unterstützen?
Also bei diesem ganzen Thema Verkehrswende, es geht darum, bestehende Verhältnisse zu verändern. Und das erreicht man nur, indem man den aktuellen Zustand problematisiert. Gibt so einen Satz der Politikberatung, der bedeutet, der heißt, löse niemals ein Problem, das keiner hat. Also das ist so an die Politiker gerichtet. Ne? Politiker haben begrenzte Ressourcen, haben begrenzt Zeit, Personal und wollen am Ende des Tages wiedergewählt werden. Das heißt, sie schauen sich die Probleme an, die Dinge an, wo sie das Gefühl haben, das stört die Menschen. Und wenn das aktuelle Verkehrssystem niemanden stört, dann wird auch ein sehr ambitionierter Politiker, der diesem Thema sehr offen ist, wird einen Teufel tun, da irgendwas zu verändern, weil er aus seiner Sicht Ressourcen verschwendet, weil es sich nicht lohnt, weil er dadurch keine Wählerstimmen gewinnt oder so. Das ist auch nicht als Kritik gemeint, das ist ganz rationales Denken. Ne? Wir alle wollen unseren Job behalten, so auch Politiker. Und sie wollen es am Ende auch gut machen. Das heißt, wir müssen das Verkehrssystem, dass alle 17 Minuten ein Kind im Straßenverkehr verletzt wird, dass jeden Tag 7 bis 8 Menschen im Verkehr getötet werden, dass so viele Menschen davon abgehalten werden, ihre Mobilität frei zu entscheiden. Ne? Das heißt immer, wir haben Wahlfreiheit. Nein, wo es keinen Fahrradweg gibt, da fahre ich einfach nicht Fahrrad. Ne? Vielleicht die mutigsten von uns, aber nicht alle. Ne? Das Potenzial ist da noch längst nicht erreicht. Das heißt, wir müssen diesen Zustand, der höchst unmoralisch ist, wenn man das mal durchdenkt, der höchst ja nicht soziales, der ja sozial ungerecht, der schwächere Teilnehmer der Gesellschaft benachteiligt, das müssen wir problematisieren. Gleichzeitig müssen wir eine positive Version aufzeigen. Ne? Es geht nicht darum, dass wir uns verändern müssen, sondern auch, dass wir uns verändern wollen. Die Zukunft ist besser. Alle, die in den Niederlanden unterwegs sind, niemand wünscht sich plötzlich die Verkehrsverhältnisse von Stuttgart zurück, wenn er mal durch die Innenstadt von Utrecht läuft. Ne? Also ich glaube, wirklich nur die fanatischsten Autofans, aber so der gesunde bürgerliche Menschenverstand oder so, schätzt, wenn es ruhiger ist, wenn es ein bisschen entschleunigter ist in der Stadt, wenn man sich plötzlich unterhalten kann, also ne, wenn man Menschen statt Motoren hört und so, wenn man mehr Parks und Plätze hat statt Parkplätze. Also ich denke, wir alle ticken doch relativ ähnlich oder ein Großteil der Gesellschaft, was sowas angeht, aber irgendwie, wir gucken uns das im Urlaub an und freuen uns darüber, machen da auch gerne Urlaub in diesen Städten und kommen dann zurück in Deutschland und denken, ja, hier ist halt ein bisschen anders, ne? Und das heißt, was kann jeder Einzelne, was kann Organisationen machen? Das ist einfach an diesem Thema dranbleiben, es, wie gesagt, problematisieren, aufzeigen, wie ungerecht es ist, gleichzeitig diese schöne Vision malen. Und ja, ich glaube, VD tut da ja auch schon ganz viel allein, dass ihr mich ja irgendwo auch unterstützt mit diesem Thema oder ich Gast in diesem Podcast sein kann, heißt ja, dass ihr diesem Thema offen und auch irgendwie zugewandt seid. Und das hat man ja auch bei der Klimasache gemerkt. Eine Bewegung wird umso kraftvoller, wenn sich ganz unterschiedliche Akteure dahinter stellen. Aus der Wirtschaft, aus der Zivilgesellschaft, von Kirchen, dem Ganzen. Ne? Das muss wirklich eine breite Koalition sein. Das dürfen nicht die üblichen verdächtigen linksgrünen Aktivisten sein, die dieses Thema voranbringen, sondern es muss in die bürgerliche Mitte hineingetragen werden, einen breiten gesellschaftlichen Konsens, dass wir hier was ändern wollen. So wie damals in den Niederlanden. Das begann mit radikalen Aktivisten, aber die hatten das Argument zur Hand, und damit es wirklich ausgeht, ausgestrahlt ist auf die gesamte Gesellschaft. Und das fehlt in Deutschland noch so ein bisschen. Es ist so immer noch so ein aktivistisches Thema, ne, Klassiker ADFC und so, die da irgendwelche Mahnwachen machen. Nee, aber das muss wirklich in die breite Gesellschaft hineingestreut werden. Und da tragen so Multiplikatoren wie auch Firmen, die ja erstmal ideologieunverdächtig sind, tragen sehr enorm dazu bei. Deshalb, ja, bin ich da sehr froh um jede Stimme, die auch außerhalb der üblichen Verdächtigen kommt.
Was rätst du denn Menschen, die im Alltag mehr Fahrrad fahren wollen? Ich sag mal, es kann ja von Kopfsache, also es ist eine Einstellungssache, ist ein Aspekt, aber vielleicht auch Richtung Ausrüstung, Fahrrad. Einfach, was ist aus deiner Sicht, was sind so ein paar Basics, die helfen, das Auto vielleicht doch stehen zu lassen und sich aufs Fahrrad zu schwingen im Alltag?
Also ich glaube, eine Investition in ein gutes Fahrrad, ich denke, das schadet auf keinen Fall. Wir hatten es am Anfang davon, dafür muss es dann auch ausreichend geschützt sein, dort, wo man es abstellt. Aber man findet dann vielleicht was. Beim Arbeitgeber kann man es irgendwo in eine Garage oder so stellen. Also muss man leider ein bisschen erfinderisch so, ja, muss man sich ein bisschen kreativ dann auch umsehen, wo das geht. Aber eine Investition in gutes Fahrrad. Gutes Fahrrad kostet heute ja so ab 1000 Euro plus oder so, wo man wirklich seine Freude hat, daran zu fahren, weil es schnurrt beim Fahren, ne? Es ist, hat die Gangschaltung funktioniert und so. Es quietscht nicht ständig. Also das ist, glaube ich, das lohnt sich wirklich, weil man hat dann viel mehr Spaß. Ich bin immer Freund, ich habe Satteltaschen, die sind schon fest montiert hinten drauf und mache dann dort meinen Rucksack rein. Ich halte gern meinen Rücken frei. Das ist einfach ein bisschen leichter. Ich habe auch, ich finde, das E-Bike hat seine absolute Berechtigung. Es wird manchmal so belächelt als alte Herren- oder Frauenfahrrad. Finde ich, fahre selber E-Bike, weil ich hier in sehr hügeligen Gebiet wohne. Und ich könnte es zwar, aber ich würde einfach in der Praxis nicht 15 Kilometer, wo es 3 Hügel gibt, jeden Tag mit dem Fahrrad fahren, mit dem normalen Fahrrad fahren, weshalb ich E-Bike fahre und sehr viel Freude daran habe. Und es gibt Studien, die sagen, dass gesundheitlich ein E-Bike eigentlich genauso gut ist, weil es den Kreislauf genauso gut in Schwung bringt. Also legt euch mal ein E-Bike zu, wenn ihr noch keins habt. Das ist wirklich eine ganz große Freude. Vorausgesetzt, ihr lasst das Auto natürlich stehen. Ja, dann gute Ausrüstung, ne? Regen bei Wind und Wetter. Das macht dann auch wirklich Spaß, wenn es mal wirklich regnet und man muss keine Angst haben, nass zu werden, weil du wirklich von Kopf bis Fuß gut ausgerüstet bist. Das gehört in jede Satteltasche rein. Und das ist keine Ausrüstungsschlacht, auch Fahrradfahren. Einfach mal gutes Fahrrad holen, gute Ausrüstung und losfahren und dann hoffentlich auch die Radwege parat zu haben, damit es da auch Spaß macht, ne? Weil am Ende steht und fällt alles auch mit dem Gefühl, fühle ich mich denn sicher auf der Straße? Und das kann man mit der Ausrüstung und mit einem guten Fahrrad zur Hälfte erreichen. Zur anderen Hälfte spielt natürlich die Infrastruktur eine Rolle.
Wie bist du denn, wenn wir jetzt das Alltagsradfahren oder Alltagsmobilität nochmal erweitern, wie bist du zwischen den Städten unterwegs gewesen? Auf klassischen Radwegen hast du dir auch versucht, abenteuerliche, möglichst naturbelassene Strecken zu suchen. Wie warst du dort unterwegs? Was hattest du auch als Ausrüstung dabei? Nämlich Stichwort 15-jähriger Junge, der im Garten von irgendwelchen Leuten übernachtet versus ein Ingwer heute. Wie warst du da unterwegs?
Ja, also ich bin mit relativ wenig Equipment unterwegs. Ich bin Sympathisant zu dieser Minimalismus-Bewegung ein bisschen, auch ultraleicht Traveling, also dass ich hatte auch immer Produkte, die jetzt nicht irgendwie 3-4 Kilo schwer waren oder so, sondern Zelt immer, was gerne nur so um die 1-2 Kilo gewogen hat und so. Also, aber ich nehme auch relativ wenig Kleider mit, weil ich denke, lieber wasche ich einmal mehr, als dass ich immer 3-4-5 T-Shirts mittrage. Ne, reichen auch manchmal 2 und kann ich gut waschen. Ja, natürlich hat sich die Ausrüstung ein bisschen verändert. Mit 15 hat man einfach zwangsläufig ein bisschen weniger Geld und fährt vielleicht mit keinen Markenprodukten, die dann aber halt auch nicht so qualitativ gut sind. Satteltaschen, die nicht unbedingt wasserdicht sind, das würde ich heute nicht mehr machen. Jetzt bei meinen letzten beiden Reisen hatte ich natürlich wasserdichte Sachen dabei. Bei meiner letzten Reise, weiß nicht, kann ich ja hier sagen, da hatte ich komplette VD-Ausrüstung, die mich da gut durchgebracht hat. Und das ist einfach ein gutes Gefühl, dass wenn es mal regnet, du kannst alles schnell zumachen. Ich hatte auch ganz viel Technik dabei, die hätte natürlich überhaupt nicht nass werden dürfen. Deshalb Regenausrüstung ganz zentral. Kocher hatte ich diesmal nicht oder hatte ich auch die letzten beiden Reisen nicht. Das hat immer aus Platzgründen nicht gereicht. Ansonsten, wenn man so ein richtiges Fahrradabenteuer haben möchte, finde ich, gehört ein Kocher dazu, neben der gesamten Zeltausrüstung. Weil du hast dann einfach abends auch noch eine schöne Tätigkeit. Du sitzt da, kochst dir dein Süppchen oder Spaghetti oder was auch immer. So habe ich jetzt immer tagsüber versucht, warm zu essen irgendwo im Restaurant oder so und abends halt Brot und also kalt gegessen. Aber das gehört für mich eigentlich zu so einem Radreiseabenteuer dazu. Ja, Zelt, früher hatte ich aus Gewichtsgründen sehr enge Zelte so dabei, lag so wie so in einem Sarg drin. Jetzt war ich froh, so ein Zwei-Personen-Zelt zu haben, wo ich meine ganzen Wertsachen auch im Zelt dann verteilen konnte und wo man sich auch mal ein bisschen wälzen kann, wo man nicht gleich klaustrophobische Zustände verspürt. Und da nehme ich dann gern das eine Kilo auch extra mit. Hängt natürlich auch immer davon ab, ne, bist du mehr zu Fuß unterwegs oder mit dem Fahrrad zu Fuß. Das Gewicht noch spielt eine viel größere Rolle auch als beim Fahrradfahren. Aber ja, so die Standardausrüstung. Also ich habe jetzt nicht unglaublich viel dabei, sondern eigentlich nur das Nötigste und vermisse dann auch nichts, aber habe auch nichts doppelt dabei. Ja.
Hast du immer einen Platz gefunden, wo du dein Zelt aufstellen konntest?
Das ging erstaunlich gut, ja. Ich hatte auch erst gedacht, ja, Belgien, Niederlande, das sind die dicht besiedelsten Länder Europas. Wird es dort so leicht, etwas zu finden? Und tatsächlich ja, also ich habe nie auf dem Campingplatz geschlafen, weil ich mag Campingplätze einfach nicht und habe immer geschaut, dass ich in einem kleinen Wald oder so mich oder so eine Lichtung in einem Wald, an einem kleinen Teich, so großen Naturgelände irgendwo mein Zelt abstellen kann. Das war dann auch nie ein Problem, also es war immer fernab von allen Leuten und so, habe da niemanden gestört und habe jede Nacht ganz ungestört und gut schlafen können, auch auf meiner Reise nach Baku tatsächlich. Das ist ja immer so ein bisschen die, nicht Horrorvorstellung, aber so eine unangenehme Vorstellung von Leuten, die zelten, dass abends plötzlich Menschen ums Zelt herum sind, du weißt nicht, wer ist das, oder auch wilde Tiere und so. Das hatte ich überhaupt nicht, muss ich echt sagen, habe immer gut geschlafen. Und ja, was da sehr hilft, als kleinen praktischen Tipp, ich nutze immer so Apps, wo du halt das Satellitenbild siehst, wo du halt selber deinen Standort siehst. Und mit Satellitenbild kannst du sehr gut einschätzen, wo sich gute Zeltplätze befinden können. Weil du siehst ja jedes Haus über Satellitenbild. Das heißt, du siehst auch jeden Weg und weißt, okay, wenn ich den Weg jetzt fahre, da kommt eine kleine Lichtung, wo vielleicht ein Zeltplatz frei sein könnte. Und das hat die Zeltplatzsuche die letzten Jahre enorm vereinfacht. Davor, vor 10 Jahren, habe ich das nicht gemacht. Da bin ich einfach so drauf losgefahren. Aber das kann ich jedem empfehlen, wenn man einen guten Zeltplatz finden möchte, per Satellitenbild, das so ein bisschen im Vorhinein aussuchen, dann spart man sich auch unnötige Wege und Enttäuschungen oder böse Überraschungen.
Wahrscheinlich sicher ist es auch hilfreich, im Zweifel mit Menschen zu sprechen vor Ort, ob da ein Bauer ist oder jemand, damit die Bescheid wissen, darf ich mein Zelt kurz aufstellen, über Nacht, wie auch immer. Das klappt ja auch oft ganz gut, wenn man offen auf die Leute zugeht.
Wenn man nicht menschenscheu ist und so, einfach auch fragen. Und im Regelfall wird einem immer geholfen. Ne? Als Reisender stehst du unter einem besonderen Schutz und auch unter einer besonderen Gastfreundlichkeit wird dir dort oft zutage gebracht oder entgegengebracht. Und das hängt natürlich ein bisschen vom Land ab, wo du unterwegs bist. Ne? Nach Balkan, Türkei sind die Menschen enorm gastfreundlich. Also da könntest du auch ohne Zelt unterwegs sein, weil du damit rechnen kannst, jeden Abend auch ins Haus eingeladen zu werden. Wenn du das aber nicht drauf anlegen möchtest und gerne unabhängig bist und das vielleicht auch nicht immer willst, weil das ja auch immer anstrengend auch ein bisschen, abends nach langer Tour noch stundenlang Konversation zu machen, die immer nett ist, aber auch einfach Kraft von dir einfordert, dann ist ein Zelt auch immer eine gute Wahl. Und ja, das habe ich ab und zu gemacht auf der Baku-Reise, gerade wenn es schon dunkel war und so und ich nicht sicher war, was für ein Ort bin ich hier, einfach Leute fragen und dann immer auf irgendwie magische Art und Weise ergeben sich ganz tolle Möglichkeiten und man hat noch nette Leute kennengelernt.
Hast du bereits eine neue Reise geplant? Oder was steht jetzt bei dir als nächstes an?
Also konkret noch nicht. Als nächstes steht an, dass ich diesen Film, den ich Cycling Cities nennen möchte, erstmal schneide. Ich bin schon mittendrin, bin sehr gespannt, aber schon zufrieden und leicht hoffnungsvoll, dass das vielleicht ganz schön werden könnte. Ich habe gutes Material gesammelt. Der muss jetzt geschnitten werden. Ich hoffe, dass ich bis vor Weihnachten damit fertig bin. Wo er dann und wann genau er veröffentlicht, das werde ich alles über meine sozialen Netzwerke, Instagram ist mein Hauptkanal, werde ich berichten. Das ist gerade das große Projekt, dann ein Buchprojekt steht noch an. So als Reiseprojekt, ja, ich habe schon viele Ideen, ich habe auch schon Ideen für den nächsten Film, kannst ja mal so ein bisschen anteasern, aber es ist wirklich Zukunftsmusik, habe ich damit noch überhaupt nicht drum gekümmert. Na, ich bin ja nach Baku gefahren, dann war ich jetzt in Europa unterwegs. Ich habe so viel über schöne Fahrradstädte in Europa gesprochen und Positivbeispiele. Es wäre doch eigentlich mal an der Zeit, nicht weltweit, sondern im eigenen Land zu schauen. Was machen wir in Deutschland denn eigentlich schon richtig? Welche Kommunen, welche kleinen, größeren Städte treiben hier eigentlich schon die Verkehrswende voran? Ich will nicht, dass es so rüberkommt, dass ich Deutschland immer so schlecht rede, dass wir hier so ein hinterwäldlerisches Land sind, ein Entwicklungsland, wo nichts passiert. So ist es nicht. Und das wäre vielleicht so der Folgeschritt, dass man einfach sagt, in Europa läuft's gut, wo läuft's denn hier in Deutschland gut? Weil am Ende müssen wir uns ja mit uns selbst vergleichen und holen vielleicht die Inspiration leichter aus nach einer Kleinstadt in Deutschland als irgendwie Utrecht, was wir am Ende gar nicht kennen und was so weit weg ist oder so. Na, also das ist so ein Gedanke, der mir im Kopf schwebt, aber das ist noch nichts Konkretes. Ich freue mich jetzt erstmal auf den Cycling Cities Film.
Lieber Ingvar, vielen, vielen Dank fürs Teilen deiner Erfahrungen und für deinen Einsatz für die Verkehrswende, für bessere Bedingungen fürs Radfahren. Gibt es noch etwas, was du unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest, so als Abschluss?
Ja, also wer wirklich jetzt mal gespannt geworden ist auf diese Städte, über die ich hier gerade gesprochen habe. Wir alle gehen ja vielleicht, hoffentlich kann man sich's leisten, aber einmal im Jahr vielleicht in Urlaub, ne? Geht doch mal in einen dieser Städte. Geht mal nach Paris, geht gerne mal nach Utrecht oder nach Groningen, Amsterdam. Das ist ja auch nicht nur wegen der Radinfrastruktur eine Reise wert, ne? Also Paris liefert ja zahlreiche Gründe, warum man dorthin gehen sollte. Aber wenn man sich das wirklich mal aus dieser Verkehrswende-Brille anschauen möchte, würde ich einfach Utrecht sehr gerne empfehlen, weil diese Städte, die sind so anders als was wir hier in Deutschland haben. Die Lebensqualität, das Savoir-vivre oder wie man das auch immer nennt in den Niederlanden, dieses Lebensgefühl ist so anders. Mein Eindruck ist, dass selbst die Niederländer gar nicht wissen, in was für einzigartigen Städten sie zum Teil leben. Und ja, sich einfach das mal angucken und ich glaube, man bereut es nicht und man wird sehr inspiriert zurückkommen und vielleicht dem Thema, wo man auch völlig berechtigt auch seine Skepsis haben kann, wo man kritisch sein kann, ne? Weil jede Veränderung muss man Dinge mitdenken, die vielleicht auch nicht immer mitgedacht werden. Jeder so muss mitgenommen werden, dass man sich das einfach mal anguckt dort und sieht, ja, am Ende, ja, es mangelt uns nicht irgendwie an Platz oder so, es mangelt einfach vielleicht an der Vorstellungskraft, auch etwas zu verändern, den öffentlichen Raum zu verändern. Und die haben das auf so schöne Art und Weise hinbekommen und sich da einfach mal Inspiration holen beim nächsten Urlaub. Das ist vielleicht so ein kleiner Tipp.
Dann vielen herzlichen Dank für deine Zeit und bis bald wieder.
Ja, danke für die Einladung und ja, bis bald.
Das war Inside Outdoor, der VD-Podcast ohne Blabla. Wenn du keine neue Folge verpassen möchtest, abonniere diesen Podcast in deiner Podcast-App und hinterlasse uns eine Bewertung.